Deutschlandfunk Kultur Tonart.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to.
Nein, ich habe jetzt nicht den falschen Knopf gedrückt. Das waren tatsächlich die Hollies und ihr Hit He Ain't Heavy, He's My Brother aus dem Jahr 1969. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat das mit Elton John zu tun, dann gebe ich die Frage gleich mal weiter an den Kollegen Oliver Schwesig. Der hat nämlich die knapp 500 Seiten von Elton Johns Autobiografie gelesen. Also, was verbindet Sir Elton mit den Hollies?
Ja, das hat natürlich mit dem Aufnahmedatum zu tun. Sommer 1969, da haben die Hollies das in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen. Und der Session-Klavierspieler, der Pianist im Hintergrund, war der damals unbekannte 22-jährige Elton John. Der war damals nämlich noch Hired Gun sozusagen, ein Session-Musiker, der ja quasi im Fließbandbetrieb da eine Platte Comedy-Musik aufnehmen musste, eine Platte Spoken Word und dann irgendwann auch mal bei den Hollies spielen durfte. Kein Mensch kannte den. Und das war eben noch lange vor seiner großen Zeit. Damals war auch noch nicht mal an sein erstes Album zu denken. Kurze Zeit vorher hatte er seinen kongenialen Songwriting-Partner Bernie Taupin kennengelernt. Auch nur ein Zufall hat er ein Vorspiel bei einer Plattenfirma. Und da hat man ihm dann gedacht, nee, Alter, das wird nichts. Aber hier, heute hat mich noch ein Paketchen erreicht, ein paar Texte von so einem Typen aus Nordengland. Guck dir das mal an, vielleicht kannst du damit was anfangen. Mhm. Und so ist diese Songwriting-Partnerschaft entstanden. Und dann, damit sie trotzdem ihr Geld verdienen konnten, dann war er dann Session-Musiker. Sie haben am Fließband Songs geschrieben. Aber es hat dann eine Weile gedauert, bis dann irgendwann der erste Musikverlag zu ihnen gesagt hat, also Leute, Songs für andere schreiben, das machen wir jetzt mal lieber doch nicht. Aber eine Chance kriegt ihr beide noch, mach mal ein Soloalbum. Mhm.
All das kann man jetzt nachlesen in den eigenen Worten von Elton John. Gibt er da auch irgendwelche, sagen wir mal, Einblicke in seinen musikalischen Reifeprozess oder ist dieses Jahrhunderttalent einfach vom Himmel gefallen?
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Also erstmal, was mich unglaublich überrascht hat, der Mann muss ein wahnsinnig gutes Gedächtnis haben. Also trotz des hohen Drogen- und Alkoholkonsums über die vielen Jahrzehnte, also minutiös detailreich an Namen und Begebenheiten auch eben von vor 50 Jahren sich erinnern kann. Die Eltern haben das von Anfang an unterstützt. Er war immer Lust gehabt aufs Klavierspielen. Musik lief auch zu Hause. Und er war dann bei der Royal Academy of Music, hat dann ein Stipendium bekommen und so weiter, hat die Klassik, also die wirklich klassische Klassik gelernt, hat dann seine Sporen verdient, zunächst bei John Baldry in der Band, hat als Backing Band gespielt, kam so auf die Musik Amerikas, die schwarze Musik, Patti LaBelle und Major Lance, für die hat er im Backup gesungen. Und es ging ihm eben immer um Amerikaner, vor allem die schwarze Musik, Soul, The Band, Delaney und Bonnie und da vor allem auch der Pianist Leon Russell, riesengroßes Vorbild. Und aus dieser Gemengelage hat er sozusagen seinen eigenen Sound entwickelt. Und man merkt diese harte Clubarbeit, Songschreiben am Fließband, das waren die Lehrjahre bei ihm und die hat er mit 20 schon abgeschlossen. Mhm.
Sie haben gesagt, gutes Gedächtnis, also es ist nicht so wie bei Falco, dass er sagt, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Nee.
Der kommerzielle Erfolg von Elton John, der ist ja geradezu unheimlich. Über 900 Millionen Tonträger, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, hat er verkauft. Gehört also quasi zu den Big Five mit den Beatles, genau. Mit Elvis, Michael Jackson und Madonna. Nun hat er die Hits, Sie haben es schon angesprochen, nicht alle alleine geschrieben, sondern er hatte in den meisten Fällen zumindest Hilfe. Spielt das auch eine Rolle in dem Buch?
Ja, eine sehr große. Also er sagt immer wieder, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, aber es war mit Bernie Taupin eben so, ich brauchte den Mann. Erstens, weil die beiden sind sich irgendwann so nahe gekommen, persönlich nahe gekommen, dass das für ihn eben der Bruder war, den er nie hatte. Es gab da auch einen großen Knatsch mit den Eltern. Und Elton John hat gesagt, ich konnte nie Texte schreiben, ich brauchte den Mann. Und erklären konnte er sich nichts. Er beschreibt das auf einer Seite relativ eindrücklich. Morgens noch, bevor das Frühstück fertig war, kam er mit irgendeinem Blatt Papier runter, da stand was drauf. Ich habe mich ans Klavier gesetzt und dann ging es los mit der Magie. Ich lese eine Zeile und zack, es kommen zwei, drei Akkorde und dann fließt es irgendwie. Was dann mich steuert, weiß ich gar nicht, habe ich nicht mehr unter Kontrolle, kann ich selbst nicht erklären. So war es bis jetzt immer. Und weil sie beide eben immer am Fließband geschrieben haben, war für ihn auch klar, wenn ich nach 20 Minuten nicht weitergekommen bin mit dem Song, war es das auch. Das heißt, es gibt bestimmte Songs, die sind so schnell entstanden, wie sie am Ende lang sind. Und das finde ich das Beeindruckende daran. Also er kann sich die Magie nicht erklären. Bei beiden muss es sich um was Geniales handeln. Und sie haben vor allem, anders als viele andere Songschreiber und Bands, Coldplay oder so, dann nicht irgendwie wochenlang an irgendeinem Song rumlaboriert, sondern wenn nach 20 Minuten nichts kam, weggeschmissen.
Mhm. Also Genies sozusagen bei der Arbeit, können wir da beobachten. Nun ist ja Elton John nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine Bühnenoutfits, überhaupt für seine Shows, für seine Exzentrik. Ist diese Exzentrik auch aus der Biografie heraus zu erklären?
Ja, das ist es. Also die ganzen Outfits, da gibt es so offenbar tatsächlich eine Person, auf die das zurückgeht. Bei seiner ersten Plattenfirma, da tauchte mal irgendwann so ein flamboyanter Typ auf, der irgendwie gelb, grün, blau, Wahnsinn. So wollte ich sein. Aber man muss noch ein Stück zurückgehen. Also die geschiedenen Eltern, mit denen er beide, mit dem Vater vor allem nicht klargekommen ist, das ist die große Wunde, die übrigens bleibt bis zum Schluss, bis zum Tod. Er hat sich nie mit dem Vater versöhnen können. Der Vater hat ihn auch nie so richtig verstanden, hat auch nie anerkennen können, dass er diesen Riesenerfolg hatte, weil sie natürlich beide wollten, dass er was anderes tut. Eine typische Nachkriegsgeneration, außer Wut gab es keine Gefühle, die man gezeigt hat. Also beide Eltern waren auch immer sehr, sehr wütend und ärgerlich. Mhm. Und ja, auch typisch für die Bio dieser Generation, die in den 60ern die Rockmusik gemacht hat. Ich muss beim Lesen an die Biografie von Mike Rutherford denken, bei dem war das ähnlich. Der Vater war auch beim Militär, es wurde geschwiegen und außer Wut gab es eben keine.
Inwieweit spielt da vielleicht auch die Homosexualität eine Rolle? Das ist ja auch ein großes Thema in seinem Leben.
Ja, da hatte er in gewisser Weise Glück. Also irgendwann schälte sich das Anfang der in seinem Teenageralter durch, aber er hatte nie Sex gehabt, konnte damit auch nie so richtig was anfangen. Ich glaube, den ersten Sex mit Anfang oder Mitte 20 erst. Mhm. Und da sagte er dann, ja, das ist der Hauptgrund, warum ich mich nie mit AIDS angesteckt habe. Ich hatte am Anfang kaum Sex. Und er hatte insofern Glück, alle in seinem Umfeld wussten, die Presse wusste es. Und als er das dann irgendwann bei einem Interview öffentlich gemacht hat, war das dann eben glücklicherweise, 76, glaube ich, war das kein riesengroßes Ding mehr. Aber auch immer Pech gehabt mit jungen Männern, die er dann dazu gebracht hat, ihr Leben aufzugeben, damit sie mit ihm auf Tournee gehen können. Und 3 Monate später hat er sie dann wieder fallen lassen. Und das ist ein großer Reuepunkt auch bei ihm. Deswegen war er in den 80ern ja auch kurzzeitig mal mit einer Frau verheiratet.
Vielleicht hat er ja auch diese Sexlosigkeit dann sublimiert in diese tollen Hits, könnte man ja jetzt auch da vielleicht
in den Kaufrausch
und in den Kaufrausch rein interpretieren. Oliver Schösig, ganz kurz nur, geht er auch kritisch mal mit sich um, Elton John, oder ist das dann doch eher so Friede, Freude, Eierkuchen, dieses Buch?
Nee, erstmal unglaublich unterhaltsam, viele, viele Anekdoten und kritisch und sehr ärgerlich über sich selbst wird es, wenn es darum geht, wie viele Lover er wirklich ziemlich böse hat sitzen lassen und auch der Drogenkonsum. Er hat da auf mehreren Seiten darüber geschrieben, also ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Hat mich zu einem Arsch gemacht und die Leute in meinem Umfeld haben drunter gelitten. Das ist eine Drecksdroge gewesen, das Kokain. Ich habe es über Jahre genommen und es hat ihm nicht gut getan. Und naja, in dieser wunderbaren kritischen Draufsicht auf sich selbst nimmt man ihm das alles ab und er bleibt vor allem auch, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Es gibt Anekdoten, es ist super witzig geschrieben. Er bleibt immer bei der Musik. Man merkt auch trotzdem, dass es ein Typ, den Studiotechniken, Musiker interessieren. Das habe ich unglaublich gern genau deshalb gelesen. Und natürlich, ja, man kommt ihm ein bisschen näher und am Ende bleiben immer, während des Lesens habe ich die Songs nochmal gehört, die sind einfach wahnsinnig genial. Mhm. Über all die Jahre haben die nichts von ihrer Kraft verloren. Mir ist einer eingefallen, immer wieder meinen großen Elton John-Moment hatte ich vor ein paar Jahren, als ich mal wieder die Muppet-Show geguckt habe. Da ist er auch mal gewesen und da gab es Yellow Brick Road und dachte ich immer wieder, ja, der Typ, das sind einfach tolle Popsongs, Punkt.
Ich, so heißt die Autobiografie von Elton John, ist gerade erschienen bei Heine. 496 Seiten kosten 26 Euro und sind dieses Geld auch wert.